Du willst Verhandlungen? Kannst du haben. So klingt das, was der ukrainische Präsident Zelensky dem russischen Präsidenten Putin vorschlägt.
Ich werde an diesem Donnerstag, dem 15. Mai, in der Türkei sein und auf Putin warten, persönlich.
Es ist ganz schön hin und her gegangen am Wochenende zwischen Russland, der Ukraine und den westlichen Ländern. Nachdem die einen Waffenstillstand ab heute gefordert haben, hat Putin gesagt, nee, erstmal verhandeln.
Wir schlagen vor, unverzüglich am nächsten Donnerstag, dem 15. Mai, in Istanbul zu beginnen.
Und jetzt steht da dieses Datum im Raum. Und die Aussage von Zelensky? Ich warte auf Putin. Persönlich. Anna aus Kiew macht das alles trotzdem wenig Hoffnung auf einen echten Frieden.
Wir vertrauen die Russen nicht. Sie haben schon frühere Vereinbarungen gebrochen.
In dieser Folge fragen wir uns, was kann sich jetzt wirklich bewegen? Können die Gespräche, die es geben soll, ein Anfang von Frieden in der Ukraine sein?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News schauen wir uns an, was Nachrichten ganz konkret für Einzelne bedeuten. Wir hören ihre Perspektiven und ordnen sie ein. Es ist Montag, der 12. Mai. Und diese Nachrichten vom Wochenende über mögliche Friedensgespräche, die bewegen Anna. Sie wünscht sich mehr Härte im Umgang mit Russland.
Es ist wie ein Täter, der soll bestraft werden, um zu stoppen.
Anna lebt in Kiew und erlebt jeden Tag, was der russische Angriffskrieg bedeutet. Sie erzählt uns gleich noch, was sie glaubt, wie Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden kann. Zuerst aber, was ist da die letzten Tage genau passiert? Das sortieren wir mit meinem Kollegen in Kiew, Peter Sawicki. Peter berichtet seit Beginn des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine über den Krieg. Und selbst ihn lässt so eine Woche wie diese nicht kalt. Ich wollte von ihm wissen, machst du dir Hoffnungen oder bist du eher so, lass mal lieber warten, was jetzt tatsächlich passiert?
Ja, irgendwo beides tatsächlich. Also natürlich hinterlassen mehr als drei Jahre auch intensiver Berichterstattung über dieses aktuelle Geschehen, über diesen Krieg Spuren und sind herausfordernd. Hoffnung gibt es immer natürlich, dass das irgendwann zu einem Ende kommt und für die Menschen hier vor Ort natürlich ein möglichst positives Ende, wenn man das so auch menschlich betrachtet. Und ja, wir sind hier alle gespannt, wie das jetzt weitergeht in dieser Woche.
Peter, gucken wir uns an, was die beiden Seiten wollen. Was will Putin?
Naja, Putin ist ja zunächst einmal nicht direkt auf diese Forderung nach einer Waffenruhe, man kann auch sagen Ultimatum der westlichen Unterstützer der Ukraine und auch der Ukraine selber eingegangen. Man kann also auch sagen, er hat das abgelehnt, auch wenn er das nicht so formuliert hat direkt, aber er hat das de facto nicht erfüllt. Und stattdessen hat er dieses Gegenangebot aufgestellt, dass er bereit sei oder Russland bereit sei, direkt mit der Ukraine ab diesem Donnerstag in Istanbul weiter zu verhandeln. Er knüpfte da also an frühere Gespräche an, die es im Frühjahr 2022 zwischen Russland und der Ukraine gegeben hat. Damals nicht auf höchster Ebene, aber auf Unterhändlerebene. Und das heißt, das muss man hier vielleicht kurz ausführen, aus russischer Sicht immer wieder, und das sagen auch sozusagen Leute, die Russland, sagen wir mal, etwas näher stehen als der Ukraine, wiederholen das dann auch immer, dass das angeblich aufgrund der Ukraine und des Drucks des Westens gescheitert sei, diese Einigung damals. Und das ist nicht so. Das muss man hier an dieser Stelle nochmal betonen. Aber Putin will daran anknüpfen und Zelensky hat darauf dann relativ schnell reagiert gestern Abend und hat gesagt, ja, ich werde nach Istanbul, ich werde in die Türkei reisen und dort persönlich auf Putin warten. Mhm. Und jetzt warten wir auf die Reaktion wiederum darauf von Putin.
Würdest du sagen, das war ein guter Move von Zelensky, auf Putin mit diesem Vorschlag für ein direktes Treffen zu reagieren? Also kann das Putin wirklich unter Druck setzen?
Also, dass das ein guter Schachzug war, das sieht man hier durchaus so in der Ukraine, dass das auch so schnell passiert ist. Natürlich spielt da auch eine Rolle, dass Donald Trump ja auch sich entsprechend so geäußert hat. Naja, und das hat natürlich eine Rolle gespielt, dass Zelensky da jetzt natürlich kein Interesse hat, Trump zu verprellen ein weiteres Mal. Und dennoch, glaube ich, ist das auch so ein Schritt, der Putin in dem Sinne unter Druck setzt, weil er jetzt sozusagen vor der Situation steht, möglicherweise Zelensky zumindest symbolisch da persönlich zu treffen in Istanbul, das wäre im gewissen Sinne eine Aufwertung von Selenskyj vor der russischen Öffentlichkeit, weil Russland seine Legitimität ja nicht anerkennt oder beziehungsweise sie in Frage stellt.
Dann lass uns mal auf die aktuelle Situation gucken. Am Wochenende, du hast es eben schon gesagt, haben sich die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Polen und Großbritannien in der Ukraine mit Selenskyj getroffen und eben Trump aus den USA dazugeschaltet und dann diese 30-tägige Waffenruhe gefordert ab heute. Es soll aber ja jetzt schon wieder Drohnenangriffe in der Ukraine gegeben haben. Also keine Waffenruhe. Wie ist denn da jetzt aktuell die Lage?
Nee, eine Waffenruhe gibt es nicht. Also die ist ja auch nicht verkündet worden. Selenskyj hat gestern Abend nochmal gesagt, wenn Russland sowas machen würde, so eine Erklärung abgeben würde, dann würde die Ukraine symmetrisch reagieren. Also wenn die eine Seite sagt, ab dem Nachmittag, wie auch immer, schweigen die Waffen, dann machen wir das Gleiche auch. Das ist nicht der Fall. Und zum Beispiel in der vergangenen Nacht allein dort in Kiew war es in dem Fall ruhig, im Gegensatz zum Beispiel zu vielen Tagen zuvor. Aber in der Nordukraine, um nur ein Beispiel zu nennen, hat es Drohnenangriffe und stundenlangen Luftalarm in der Nacht gegeben. Also auch da rein ja faktisch nichts zu hören, nichts zu spüren von Waffenruhe.
Keine Waffenruhe. Noch nichts zu spüren von dieser neuen Dynamik, also für die Menschen in der Ukraine. Was macht das mit Ihnen? Das wollte ich von Anna wissen.
Ich heiße Anna Kostyuchenko, ich bin Journalistin aus Kiew.
Anna, wie geht's dir in dieser Situation gerade? Also bist du wütend, frustriert? Wie fühlst du dich?
Frustriert, ja, vielleicht. Ich muss sagen, dass zum Beispiel niemand wünscht sich Frieden mehr als die Ukraine. Und keine Stadt hier, keine Wohnung, keine Schule ist sicher. Unsere Kinder zählen nachts die Explosionen und schlafen in Schutzräumen oder in der U-Bahn. Also wir denken an diesen Frieden, aber wir sehen keinen solchen Wunsch von russischer Seite. Zum Beispiel, es ist sehr zweifelhaft, ob Putin überhaupt zu solchen Verhandlungen erscheinen würde. Wenn nicht, wäre das reine Zeitverschwendung.
Du hast eben gerade angesprochen, wie sich der Krieg in deinem Alltag oder in dem Alltag von Kindern auch noch so ein bisschen bemerkbar macht. Vielleicht kannst du uns da noch mal mitnehmen. Also an einem Tag wie heute, wie spürst du da den Krieg?
Heute haben wir sozusagen einen ruhigen Montag. Wir haben natürlich diese Luftalarm, diese Sirene früh morgen, aber es ist schon unsere neue Normalität, unser neuer Alltag. Also wir leben uns weiter, wir machen unsere Arbeit weiter. Und ja, aber in Summe, ja, da waren Explosionen und es ist auch leider eine neue Normalität, in der wir von mehr als 3 Jahren schon wohnen.
Was würde eine Waffenruhe für dich konkret bedeuten? Was würde die für dich ändern?
Täglich fühlen wir natürlich diesen Krieg, weil wir schon zu gewöhnt dazu ist. Und das ist so weit von normales Leben. Zum Beispiel, jede Nacht wache ich mich auf, ungefähr 2 Uhr in der Nacht oder ja, frühmorgen, weil oft in dieser Zeit diese Sirene ist. Und sogar wenn, da gibt's keine Sirene, ich wache mich auf. Ich bin dazu gewöhnt.
Okay, also du kannst einfach auch nicht mehr ruhig schlafen, schon seit Jahren.
Ja. Und schon seit ein paar Jahren, es ist so bei uns.
Ja.
Und die Kinder, ich habe keine Kinder, und aber meine Freundinnen, die Kinder hier haben, die Kinder sind immer im Stress und sie können nicht ruhig die Schule zum Beispiel besuchen. Weil immer, wenn es diese Sirene gibt, sie sollen rausgehen und in diese Schutzräumen rennen.
Ja, ich stelle mir das wirklich vor wie ein ganzes Land im Stress, oder? Habe ich da die richtige Vorstellung?
Die ganze Land ist im Stress. Keine Stadt ist sicher. Es geht um Lemberg, Lviv oder Kiew oder nennen Sie anderen Stadt. Kein Stadt fühlt sich ruhig.
Diese direkten Gespräche, die es vielleicht geben könnte, du warst ja eben schon relativ skeptisch zwischen Selenskyj und Putin, die machen dir also gar keine Hoffnungen, habe ich das richtig rausgehört?
Keine Hoffnungen, und Putin ist ein Lügner, und wir sehen, wenn Russland Frieden will, dann ist es sehr leicht für Russland zu machen. nur aufhören zu schießen. Und wir haben heute auch diese Sirene gehört und in ein paar Städten in der Ukraine, da waren Explosionen. Es ist kein Signal, dass der Russland wirklich diesen Frieden will. Mhm. Und ja, wir sehen diese Handlungen sehr skeptisch.
Mhm. Was könnte denn aus deiner Sicht so ein Schritt Richtung Frieden sein? Also was könnte Russland dazu bewegen, die Waffen niederzulegen?
Mehr Sanktionen, mehr Druck auf die Russland, mit alle Mittel zu machen. Es ist wie ein Täter, der soll bestraft werden, um zu stoppen. So es ist, so sehen wir es.
Aber Anna, ich sage jetzt mal, alleine was die Gebiete angeht und was jetzt so die Lage auf den Schlachtfeldern angeht, sieht es ja jetzt aktuell trotzdem immer noch besser aus für Russland, ne? Also
es ist es ist sehr schlecht und es soll eine politische Entscheidung dafür sein. Aber wir sprechen, dass Frieden soll uns bringen, zum Beispiel, dass der Russland wird stoppen und nicht fortgehen. Sie wollen nicht stoppen. Es ist nicht genug für Russland. Das ist die Probleme hier. Russland will nicht stoppen. Es geht nicht um eine eigene Gebiete, die sie brauchen, um etwas Besonderes zu machen. Sie wollen uns alles töten als Ukraine. Und hier sehen wir auch diese große Probleme. Es geht um unsere Existenz hier.
Die Ansage der westlichen Partner war ja: Greift Russland weiter an und ignoriert die verlangte Waffenruhe, dann gibt es eben mehr Sanktionen und die Ukraine wird stärker mit Waffen unterstützt. Nach dem Treffen am Wochenende hat die Bundesregierung den Druck nochmal erhöht und klargemacht, die Sanktionen, die kommen wirklich, wenn nach Montag die Ukraine noch angegriffen wird. Der Kreml sagt dazu, ein Ultimatum, das sei nicht angemessen. So mit Russland sprechen, gehe nicht. Machen Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien und die USA jetzt ernst? Mein Kollege Peter Sawicki in Kiew sagt:
Das wird man dann auch in diesen Tagen sehen, weil das natürlich mit die wichtigste Frage jetzt auch ist, eigentlich, nachdem dieses Ultimatum formuliert worden ist. Und das wird ja auch aufrechterhalten von den europäischen Unterstützerstaaten. Also nach wie vor hält man daran fest, dass Russland erst einer Waffenruhe zustimmen soll und dann könnten Gespräche direkt beginnen. Und man hat eben für den Fall, dass das nicht so ist, massive, schärfere Sanktionen angedroht. Also zumindest was die politische Rhetorik angeht, steht man tatsächlich zusammen. Hm. Es gab ja dieses Treffen am Samstag von Zelensky mit dem neuen Bundeskanzler Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk. Das war in der Form ein neues Format hier vor Ort, insofern politisch ein starkes Zeichen. Trump wurde am Samstag auch telefonisch dazu geschaltet. Aber man erwartet hier im Land, dass man solchen Worten auch Taten folgen lässt.
Ist das jetzt eine clevere Strategie, so Waffenruhe fordern, dann Verhandlungen, sonst gibt es Sanktionen? Oder wird das Russland auch nicht dazu bringen, an den Verhandlungstisch zu kommen?
Wenn wirklich Sanktionen verschärft werden würden, dann, man weiß es natürlich nicht, wie dann die Reaktion ausfallen würde, aber weil man ja bisher gesehen hat, dass die bisherigen Maßnahmen allenfalls nur teilweise gegriffen haben, ist es nicht so, dass sie ins Leere gelaufen sind. Also die Sanktionen, da sagen viele Experten, dass sie langfristig da durchaus Effekte erzielen, aber weil es da so viele Schlupflöcher gibt, weil die Sanktionen selber löchrig sind oder es Ausnahmen gibt oder eben weil die ganz scharfen Schwerter nicht gezogen worden sind bislang. Also beispielsweise russische Vermögenswerte zu konfiszieren, stärker auf den Energiesektor zu zielen, russisches Öl und so weiter. Da sind viele Sachen noch in der Schublade, die noch gar nicht herausgeholt worden sind. Und ich glaube, aus russischer Sicht noch entscheidender ist die Frage, ob die USA unter Trump doch noch bereit sind, den Druck zu erhöhen. Da war ja zuletzt die Rede davon, dass Trump Sekundärsanktionen verhängen könnte gegenüber Staaten, die immer noch mit Russland Handel treiben. Es heißt, dass das etwas ist, das Russland wirklich nervös machen könnte. Und insofern kann man sich das zumindest so erhoffen, dass das eine Wirkung dann auch konkret erzielen würde. Bisher haben wir nur in Anführungszeichen diese politische Reaktion auf dieses Ultimatum gesehen. Aber letztlich ist ja noch nichts Konkretes passiert. Denn wir wissen ja auch noch gar nicht, ob Putin tatsächlich am Donnerstag selber nach Istanbul reist. Insofern bislang, das sagen einige Beobachter auch, ist es, wenn man es zynisch formuliert, nur so ein politisches, diplomatisches Ping-Pong-Spiel. Mhm. ohne noch wirklich greifbare Ergebnisse.
Wie schätzt du das denn ein? Ist die Situation jetzt gerade, also diese neue Dynamik, mögliche Gespräche, denn trotzdem eine Chance für die Ukraine? Oder wirkt das jetzt nur so und es ist dann eigentlich am Ende doch wieder same old, same old?
Ja, es gibt viele, die genau das so sehen, dass das darauf hinauslaufen könnte. Es gibt eine politische Dynamik, das kann man sicherlich festhalten. Aber was faktisch daraus folgt, das wissen wir noch nicht. Und es könnte einfach sein, dass nächste Woche dann wieder gar keine Rede mehr ist von einer Annäherung, wie auch immer. Aber man verwahrt sich hier in der Ukraine auch davor zu sprechen, dass da jetzt sich sozusagen eine große Chance eröffnet, dass da plötzlich so viel Hoffnung herrscht. Also einfach aufgrund dieser schlechten Erfahrungen, vor allem mit dem, was Russland versprochen hat, angekündigt hat und sich am Ende nicht daran gehalten hat, auch über diese Invasion hinaus, also in den letzten 10 Jahren, wenn man so will. Aufgrund dieser Erfahrung bleibt man einfach sehr zurückhaltend, skeptisch und misstrauisch und wartet auf konkrete Ergebnisse.
Es passiert gerade politisch viel, sagt Peter. Aber was das am Ende wirklich für den Krieg in der Ukraine bedeutet, das kann keiner sagen. Und deswegen sagt Anna auch, Vertrauen?
Nee, wir vertrauen die Russen nicht. Sie haben schon zum Beispiel frühere Vereinbarungen wie Minsk I und Minsk II gebrochen. Ebenso haben die Russen das Budapester Memorandum verletzt, als es im Jahre 2014 die Ukraine angriff und die Krim annektierte. Also wir können die Russen hier nicht trauen.
Was bräuchte es für dich denn, damit du wirklich wieder durchatmen kannst in dieser Situation?
Starke Armee für unser weiter normales Leben. Wir brauchen starke Armee. Und Russland versteht nur diese Sprache der Gewalt. Leider ist es so.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge, Katja Vossenberg, Alex Hart und ich, Ilka Knigge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne. Das hilft anderen, uns zu finden. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.